heute zu Gast im Podcast Money Talks. Herzlich willkommen, Eckhard Reinke. Eckhard, du bist immer in meinem Kopf gewesen seit meiner Bundeswehrzeit, weil Inspiration und Andersartigkeit, anders denken können, immer dir von Anfang an in die Wiege gelegt worden sind. Freut euch drauf, wie Wirtschaft auch anders geht. Freut euch drauf, wie Niederlagen auch zu Erfolg werden können. Freut euch einfach auf Eckhard. Eckhard, vielen Dank, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf. Fühle mich auch von dir inspiriert. Wenn man durch Höhen und Tiefen geht im Leben, tolle Dinge erleben darf und auch nicht so schöne Dinge erleben darf, dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen, Menschen, die einem treu bleiben. Und du gehörst zu diesen Treuen. Und deswegen hast du auch einen besonderen Platz in meinem Herzen.
Vielen Dank. Wir starten mal mit 5 Fragen. Eckhard, zum Einstieg 5 Fragen. So ein bisschen, um uns davon abzulenken, dass wir ein Gespräch haben. Und ich werde die alle wieder aufgreifen. Mhm. Und mach dir mal gar nicht so die Gedanken, stimmt das jetzt? Sondern das werden wir gleich ergründen. In wenigen Worten, was war für dich Schule oder Studium?
Schule war am Anfang eine Last. Mhm. Insbesondere in Kiel. Schule wurde erst im Internat schön, weil das so ein bisschen Schloss Schreckenstein, Hani Nani, Abenteuer war. Und das war dann so schön, dass ich zum Abitur geweint habe, dass es vorbei ist.
Okay, das werden wir nachher mal ergründen. Das war in Luisenlund. Was hat die Bundeswehr dich in Führung gelernt?
Die Führung hat mich mehr vorher bei der Feuerwehr gelernt. Ich war viele Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr. Mhm. Da hat mich Führung sehr geprägt. Ich habe es dann bei der Bundeswehr eher beobachtend kennengelernt. Ja. Viele gute Dinge, aber auch Dinge, die ich so nicht machen würde.
Mhm. Geld oder Gesundheit?
In jedem Fall Gesundheit.
Gesundheit. Charisma, innere Haltung oder lieber Ausbildung? Was wäre eher zu fördern?
Ausbildung, weil Charisma oder Charakter, gehe ich immer auf Charakter.
Okay. Mhm. Ja. Familie ist für dich?
Wunderschön.
Okay. Erfolgreich wird man durch?
Innere Haltung.
Ja. Eckhard, schon mal vielen Dank, das werden wir wieder aufgreifen. Fangen wir mal vorne an. Wir kennen uns ja aus der Bundeswehrzeit. Wir haben schon zusammen gekämpft gegen, ich weiß nicht wen, aber wir haben schon versucht, die Marine zu retten. Aber davor gab es ja auch noch ein Leben. Du hast es eben mit Schule angewandt. Du bist in so einer Arztfamilie in Kiel aufgewachsen. Wahrscheinlich aufgrund des Wohnortes warst du auf der Gelehrtenschule, oder?
Nein, auf der Hebbelschule.
Auf der Hebbelschule. Okay. Und was war da nicht so gut?
Ich bin da nicht angekommen. Ich bin lernfaul und unkonzentriert gewesen.
Ja.
Und damit war Schule immer eine Last für mich.
Okay.
Und ich hatte keine Leichtigkeit. Ich bin gerne hingegangen, aber die Leichtigkeit, also hätte es keine Klassenarbeiten gegeben, hätte ich mich wohler gefühlt.
Ja.
Und ich durfte erstmal die Freude am Lernen finden. Und die hatte ich damals nicht gefunden.
Und dann bist du aufgrund der nicht so ausreichenden Noten nach Luisenlund gegangen?
Nein, das ist nicht richtig, wie das so schön heißt. Wie heißt es so? Die Schule reicher Eltern mit dummen Kindern.
Ja.
Da hieß es früher, heute ist es ganz weit weg. Heute ist es ja fast schon eine elitäre Schule geworden.
Ja.
Nein, ich bin Nachkömmling. Meine 3 Geschwister waren aus dem Haus, als ich 7 oder 8 war.
Okay.
Und mein ältester Bruder war schon aus dem Haus, da war ich noch im Kindergarten. Und ich war dann sozusagen von 4 Kindern plötzlich Einzelkind.
Ja.
Okay. Und dann bot sich das an.
Ja, okay. Weil ich weiß von jemandem, mit dem wir studiert haben, der ist dann Lehrer in Luisenlund geworden mit Segeln, Luisenlund ist schon anders.
Mhm.
Sicherlich immer noch eine Schule und sicherlich immer noch mit Lehrern. Aber du hast vorhin so Hani Nani gesagt, ich war nie auf Luisenlund, ich habe das nur mal besichtigt. Es liegt einfach schon schön. Ne? Also es macht schon Spaß, morgens ein bisschen mehr aufzustehen. Die Gebäude sind irgendwie auch anders, als wenn man auf die Hebbelschule geht oder ich auf mein Gymnasium gegangen bin.
Es ist Abenteuer, weil die Schule in den Hintergrund rutscht. Es ist ein Sozialleben, das wichtig ist. Mhm. Heute heißt das Motto Leben, Lernen, Leisten. Und Leben steht nicht umsonst am Anfang, weil diese Gemeinschaft, in die man geworfen wird, wichtig ist, denn es ist nicht nur eine Erziehung von Lehrern zu Schülern, sondern auch der Schüler untereinander. Etwas, was viele Lehrer am Anfang gar nicht mitbekommen, wie groß auch das Sozialgefüge in so einem Internat ist und wie man da seinen Platz mit seinem Charakter finden darf.
Hast du da schon gesegelt?
Ja.
Warst du vor Luisenlund schon gesegelt?
Ja.
Okay.
Ja, dann immer schon, sozusagen.
Dann ist dir das ja in die Wiege gelegt. Kommen wir nachher gleich zu. Warum das vielleicht für dich so wichtig ist, könnte ja schon in der Kindheit liegen. Ne?
Wenn, genau.
So. Du hast die Wichtigkeit der wunderschönen Familie schon begründet. Wenn du selber schon drei Geschwister hattest, jetzt hast du ab dir selber vier Kinder.
Ja.
War das immer klar? Kinder, Reichtum, Kinder, war das immer so? Weil als Einzelkind kann man ja auch mal sagen, war auch ganz schön.
Also ich bin heute dankbar für meine vier Kinder und ich möchte keines missen.
Ja.
Als ich jung war, hätte ich mir auch vorstellen können, ohne Kinder in ein Abenteuerleben zu gehen.
Okay.
Aber was nicht zu mir passt, ist irgendwelches Mittelmaß. Also ich bin jetzt mit deinen vier Kindern glücklich. Es hätte auch noch ein fünftes oder sechstes sein können.
Ja. Ich für mich, wir haben in Anführungszeichen nur drei. Für mich galt immer, das Leben ist mit Kindern und ohne Kinder nicht besser oder schlechter. Es ist nur komplett anders.
Genau. So,
und ich bin heute auch dankbar, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Aber so wie du das auch geschildert hast, hast du nicht gesagt, aber so wie ich das jetzt sagen würde, ich habe auch oft in die Holzkante gebissen und habe gesagt, oh Gott, was ist denn das denn schon wieder für eine Aufgabe? Heute weiß ich, dass mir das gut getan hat, diese Aufgaben zu bewältigen. Aber wenn du vor der Aufgabe stehst, dann wäre ich auch manchmal gerne weggerannt. Das tust du aus Liebe zu Kindern nicht oder ich habe es nicht getan. Aber es ist schon manchmal schwierig, da gebe ich dir recht. Dann hast du ja nicht nur Luisenlund als, sag ich mal, exzellente Ausbildung genossen, sondern du warst, glaube ich, an der TU Berlin.
Ich hatte in den Jahren sehr viel Zeit bei der Feuerwehr verbracht.
Ja.
In Luisenlund.
Ja.
War dann bei der Marine und wollte Ingenieur werden. Ich wollte irgendetwas machen, wo Technik und Führung zusammenkommen. Und hatte damals keine gute Berufsberatung. Heute würde ich meinen Lebensweg nochmal rückblickend etwas anders gestalten.
Ja.
Und hatte dann entschieden, Ingenieur zu werden. Habe es auch begonnen, das Ingenieurstudium. Und hatte dann glücklicherweise gleich in den ersten Semesterferien ein Praktikum gemacht. Hier in Kiel bei der Maschinenfabrik. Und habe mit den Ingenieuren dort 3 Monate gearbeitet.
Ja.
Und danach wusste ich, das will ich nicht.
Okay.
Das war eine große Lehre und da bin ich ausgestiegen. Und bin dann auf Betriebswirtschaft gewechselt. Einfach in der Panik des schnellen Ausstiegs. Und habe dann nachher noch Psychologie dazu genommen. Und das war mein Studium. Das hätte ich von vornherein machen können. Vom Bauchgefühl her. Mhm. Rückblickend würde ich heute was ganz anderes machen.
Ja, sag mal.
Ich wäre liebend gern an die Seefahrtsschule gegangen, weil ich als Kapitän auf einem Schiff alle Dinge, die mir wichtig sind, hätte vereinen können.
Okay.
Das ist die Seefahrt. Ich bin gern mit der Natur zusammen. Also Seefahrt ist auch immer eine ganz enge Verbindung zur Natur. Selbst auf einem großen Schiff mit Wind, Wellen, Wettervorhersagen, Stürmen, Gezeiten. Es ist eine große Führungsaufgabe, gerade wenn man zum Beispiel am Kreuzfahrtbereich ist, eine große Führungsaufgabe mit viel Personal. Und es hat natürlich auch einen gewissen Status. Mhm. Und alle drei Dinge, die mir wichtig sind, Technik, mit der Natur verbunden sein, Menschen zu führen und Führung und Status zu haben, hätten sich in diesem Berufsbild vereint. Aber das ist natürlich sehr viel Schlauheit im Nachhinein.
Ja, ja, ja. Dann wäre es aus dem Diplomkaufmann nichts geworden, ne?
Nein, das wäre es nicht geworden.
Ja, ja. Und hast du Diplomkaufmann damals in BWL mehr als Geldkaufmann verstanden, mehr als Führungs-, also Leadership-Kaufmann? Wie hast du das damals, weißt du, mit welchem Bewusstsein du damals das gemacht hast?
Führung ist ein großes Thema in meinem Leben. Ich habe mich immer für interessante Leader, Führungskräfte interessiert. Es hat mich auch interessiert, wer kommt in Führungspositionen und wer kommt da nicht hin. Warum gibt es auch so viele schlechte Menschen in Top-Positionen und warum gibt es viele gute, die da nicht hinkommen? Was ist das Selektionskriterium? Das sind Themen, die haben mich mein Leben lang bewegt und fasziniert. Von Kindheit an.
Okay. Natürlich auch mit dem Kapitän sehr, sehr eng verbunden. Ne? Also das, was du jetzt gesagt hast, natürlich auch das Bild des Kapitäns, die Mannschaft kann dir davonrennen. Ne? Aber du kannst es auch schaffen, die Mannschaft zu einer Einheit zu bewegen, dass Dinge möglich sind.
Das ist ja hatte mich schon als Kind fasziniert. Ein Freund meines Vaters war Admiral, Crewkamerad von ihm. Und den kannte ich als Familienvater in Wanderschuhen, in Sandalen, aus den Ferien. Und das war für mich ein anfassbarer Vater meines Freundes.
Ja.
Aber wenn der in Admiralsuniform im Stützpunkt war, als Befehlshaber der Flotte, dann stand der Stützpunkt still. Dann dachte ich, was passiert hier? Und das hatte mich später weiter fasziniert, in der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Dorf zu sein, viele Jahre. Da gibt es ja eine Dorfhierarchie. Da ist das Lokal hat am Ort, der Kröger, der ist in der Hierarchie relativ weit oben, weil das ist der Unternehmer vor Ort. Das ist so. Aber in der Feuerwehr, da kommt ein Einsatz oder eine Übung, ziehen sie alle eine Uniform an. Und da verschieben sich die Hierarchien. Da gibt es einen Wehrführer, da gibt es einen Maschinisten, da gibt es einen Truppführer, da gibt es den einfachen Feuerwehrmann. Und im Einsatz gibt es plötzlich Befehl und Gehorsam. Diese gesamte Dorfhierarchie, Sozialhierarchie, wer ein großes Auto fährt und wer nicht, spielte gar keine Rolle. Ja. Man war in einer anderen Welt, die sauber funktionierte, die sogar noch hinterher blieb, solange alle die Uniform anhatten. Und als die Uniformen ausgezogen wurden, kamen wieder die eigentliche Dorfhierarchie zurück, je nach Wohlstand und gesellschaftlichem Status. Und das hatte mich schon als Jugendlicher fasziniert.
Okay, tolles Bild. Ich habe, das ist mehr so eine Anekdote, ich habe immer gerne Leute genommen, die in der Feuerwehr waren, also als Auszubildende oder als Mitarbeiter, weil die konnten mit Anschiss umgehen und die konnten aber auch Verantwortung übernehmen. Jeder wusste an seiner Stelle, was zu tun ist. Aber er wusste auch sofort, wenn es nicht funktionierte, und das hat ihm auch schnell jemand gesagt, das hat mich immer bei den Leuten begeistert, mit denen ich war nie in der Feuerwehr, habe mich einen Tag da verbracht. Aber das hat mich immer begeistert bei den Leuten, dass ich gedacht habe, selten kann einer so gut mit Anschiss um, wie das ist jetzt nicht richtig, das musst du bitte ändern. Und die Feuerwehrkameraden können das. Das ist aber ein schönes Bild. In der Rolle musst du es ja auch können. Es geht um Leben und Tod, ne?
Ja, ich hatte einen sehr guten Feuerwehrgruppenführer damals, der mich aufgenommen hat. Der hat gesagt, pass mal auf, du sitzt jetzt hier und du möchtest in die Feuerwehr eintreten. Das tust du freiwillig. Du sitzt jetzt hier freiwillig. Und du kannst auch jederzeit wieder austreten. Niemand wird dich daran hindern.
Ja.
Aber dazwischen gibt es Befehl und Gehorsam und du musst es ausführen.
Ja.
Und zwar ohne Widerrede. Ansonsten funktioniert Feuerwehr nicht.
Ja.
Und das war der beste Satz, der mich sehr geprägt hat, weil das gilt im Kern für jedes Ehrenamt. Ob ich eine Segelveranstaltung organisiere oder etwas anderes ehrenamtlich beim Roten Kreuz bin oder eine Altenpflege, was immer ich ehrenamtlich mache, ich mache es richtig, weil niemand zwingt mich dazu oder ich lasse es. Aber man kann nicht ein Ehrenamt annehmen und es schleifen lassen.
Ja, aber wir erleben das, ne? Also wir erleben das. Dann hast du sehr viel Innovationsmanagement zu Beginn deines Berufslebens gemacht. Du warst, glaube ich, am Anfang von der Telekom-Tochter, ne? T-Venture, weiß ich nicht genau.
Ja, ich war im Beteiligungsgeschäft. Ich war in meinem Family Office in Berlin. Eine wunderbare Zeit, weil da, ich sag mal, das Leben in Fülle war. Es wurden große Autos gefahren, es wurden Privatjets gemietet für Termine. Es war ein Leben in Fülle und ich war Anfang 30, Mitte 30 und ich habe gedacht, die Welt liegt mir zu Füßen und ich bin angekommen.
Ja, ja. Ich weiß, dass wir, da wir uns bei der Bundeswehr also von vorher kennengelernt haben, haben wir auch diese Zeiten immer mal sporadisch ja zusammen begleitet. Du hast ja dann irgendwann mal die Entscheidung getroffen, jetzt den Managementstatus zu verlassen. Ich habe in meinem Kopf, richtig oder nicht, wirst du jetzt gleich sagen, aber noch so Zweifel und Freude zusammen. Du hast was ganz Tolles aufgegeben, um was noch Tolleres zu machen, also um sich selbstständig zu machen. War das so?
Das war so. Das ist einer gewissen, ich war damals, das bin ich heute nicht mehr, von einer gewissen Eitelkeit getrieben gewesen und wollte nicht nur Angestellter sein. Auch es war bei der Telekom, ich hatte ein großartiges Einkommen, ich habe wunderbar gelebt in der Nähe von Bonn, in einem kleinen Wasserschlösschen. Es war wirklich von außen perfektes Leben, 4 Kinder, was wollte man mehr haben? Und trotzdem hatte ich eine innere Leere und wollte diese Leere neu füllen und habe mich dann aber verlocken lassen, etwas zu tun, was vielleicht nicht so gut zu mir gepasst hat. Und durfte dann durch Höhen und Tiefen gehen und die auch bereichernd waren im Nachhinein, aber wirklich nur im Nachhinein.
Ja. Du hast die Deutsche Agentur für Aufsichtsräte damals, glaube ich, übernommen. Die gab es schon.
Genau.
Und du hast sie dann abgekauft.
Genau.
Ja.
Und da habe ich Fehler gemacht beim Kauf. Mit mir, mit meinem Vorgänger, mit anderen Dingen, die Details lasse ich aus, weil es gibt immer jemanden, der etwas mit einem macht und jemand, der etwas mit sich machen lässt. Und das hatte sich wunderbar linke Hand wie rechte Hand gegeben und das waren keine guten Zeiten.
Ja. Du hast praktisch, um es mal denen zu erklären, die nicht wissen, was man als deutsche Agentur für Aufsichtsräte macht, du hast praktisch Aufsichtsratsposten begleitet und eventuell auch neu besetzt, je nachdem, was der Kunde so wollte. Die Leute, die im Aufsichtsrat waren, qualifiziert oder halt irgendwie so motiviert, dass sie den Job dann auch anders oder richtigerweise machen, je nachdem. Zum Aufsichtsrat wirst du ja bestellt. Dass, du sagst heute, man muss es auch ausstrahlen, aber das ist ja manchmal auch zweckgebunden, eine Aufsichtsratbesetzung, oder?
Aufsichtsrat, das ist, unterschätzen die meisten. Die meisten denken, es ist eine Qualifikationsaufgabe. Mhm. Also ich muss etwas können, um Aufsichtsrat zu sein. Das mag für bestimmte Top-DAX-Konzerne der Fall sein. Im Normalfall ist es nicht so. Und da habe ich eine Anekdote, die ich gerne erzählen möchte, wie man Aufsichtsrat wird. Und jeder, der Kinder hat, weiß, worum es geht. Jetzt stellt man sich vor, die Kinder sind noch ganz klein und man sagt seinem Ehepartner, heute kümmere ich mich mal um die Kinder. Und der Ehepartner geht weg und man ist zu Hause mit den Kleinen zusammen und plötzlich kommt ein Anruf aus dem Büro. Es geht um Leben und Tod, man muss ins Büro kommen. Man muss in einer Stunde da sein, sonst bricht das Geschäft weg. Denkt man, gar kein Problem. Man ruft die Babysitter alle durch, Schwiegereltern erreicht man nicht, Eltern erreicht man nicht. Die üblichen und die Liste schmilzt dahin und ist auf null. Man hat schon eine halbe Stunde telefoniert.
Ja.
Und jetzt müsste man eigentlich aus dem Haus. Und jetzt ist man am Ende. Und dann sieht man auf dem Tisch die lokale Tageszeitung liegen. Und da steht Profi-Babysitter, alle Diplome, alles, ich komme sofort, Handynummer, wann immer Sie Hilfe brauchen, rufen Sie an. Und man will schon anrufen und dann guckt man aus dem Fenster und sieht die 16-jährige Tochter der Nachbarn kommen.
Ja.
Und jetzt muss ich mich entscheiden, nehme ich den Profi-Babysitter aus der Anzeige oder nehme ich die 16-jährige Tochter meiner Nachbarn? 99%, wenn nicht 100%, entscheiden sich für die 16-jährige Tochter der Nachbarn. Objektiv eine Irrsinnsentscheidung, weil meine Kinder sind das Wertvollste, was ich habe, das absolut Wertvollste. Und das vertraue ich einer Minderjährigen an, statt einem Vollprofi mit allen Diplomen und Zeugnissen. Warum mache ich diese verrückte Entscheidung? Weil wir ein soziales Wesen sind, weil uns Nähe, soziale Nähe wichtiger ist als Fachwissen. Und wenn das Unternehmen, das ich besitze, wie mein Kind ist, mein Vermögen ist, dann habe ich die gleiche Auswahlentscheidung. Ich nehme lieber die 16-jährige Tochter meiner Nachbarn als den Profi. Also lieber jemanden, den ich kenne aus der Schule, aus dem Golfclub, meinen Steuerberater, meinen Bekannten, weil ich die soziale Nähe habe, als jemanden, der es kann, den ich nicht kenne. Und so werden Aufsichtsräte besetzt. Und die meisten denken immer noch, die Qualifikation spielt eine Rolle. Nein, nur die soziale Nähe.
Mhm. Schönes Bild. Glaube ich dir sofort. Ich bin jetzt nicht im Aufsichtsräten zu Hause, aber ich kenne natürlich Leute, die in Aufsichtsräten sitzen. Und meistens ist es der Steuerberater, ist es der Vertraute, der macht das dann schon so. mit dem kann ich ja gut. Ist natürlich auch viel von dem, der besetzen will oder muss. Es schafft natürlich auch in der Abhängigkeit, habe ich die 16-Jährige eher im Griff als den Profi-Babysitter, der mir vielleicht sagt, dass das so ja gar nicht geht.
Genau.
Das ist ein schönes Bild.
Und deswegen ist die Frage, wie werde ich zur 16-jährigen Nachbarin,
ja,
im übertragenen Sinne für einen Unternehmer, für einen Entscheider, um sein oder ihr Kernvermögen zu betreuen, wie ein Babysitter.
Ich habe durch dich gelernt, also durch deine Tätigkeiten gelernt, wie schwierig das ist, Aufsichtsräte, also auch was man für Anforderungen an Aufsichtsräte hat, die ja oft gar nicht erfüllt werden, die auch die Leute oft gar nicht kennen, sondern ich sag mal so ein bisschen wie in der Politik, ne? Wenn du, dann hast du auch eigentlich Aufgaben zu erledigen und dann musst du zu einer Stadtsitzung oder Stadtratssitzung oder Magistratssitzung, wie immer, wie groß das ist, musst du ja eigentlich mit deinen Wesen vorbereitet hingehen. In der Politik klappt das oft auch nicht. Die öffnen dann die Umschläge, wenn sie da erscheinen. Und so ähnlich ist das ja leider dann im Aufsichtsrat auch. Wäre das erste Kriterium, über denjenigen nachzudenken, ob der noch das Unternehmen so führt, wie man das gerne hätte. Aber auch das schafft Abhängigkeit, ne?
Ja, ist ja die Frage, was überhaupt die Aufgabe des Aufsichtsrats ist. Mhm. Denn das Gesetz ist sehr eindeutig. Beim Aktiengesellschaft, der Vorstand hat keinen Vorgesetzten, sondern führt die AG nach eigenem Ermessen. Mhm. Das heißt, der Aufsichtsrat ist ja gar nicht Vorgesetzter des Vorstandes, sondern ist ein danebenliegendes Kontrollorgan, das der Vorstand sich an Recht und Gesetz hält. Und ein Aufsichtsrat beaufsichtigt auch kein Unternehmen, sondern, wenn man ins Gesetz schaut, nur die Mitglieder des Vorstandes werden beaufsichtigt. Und deswegen ist es manchmal gut, denn gute Vorstände wissen, dass sie keinen Vorgesetzten haben und möchten auch ein Unternehmen prägen. Und ein zu aktiver Aufsichtsrat, ein zu dominanter Aufsichtsrat, wirkt gute Vorstände eher ab.
Mhm. Mhm. Ich gehe jetzt so im Kopf mal die durch, die ich kenne. Zumindest in den Verwaltungsebenen weiß ich viel, die sich im Aufsichtsrat sehr wichtig nehmen.
Ja, ich habe Aufsichtsratsschulungen gemacht, auch im öffentlichen Bereich. Das ist schon sehr interessant. Da wird sich wichtig genommen, aber gute Arbeit wird trotzdem nicht gemacht. Mhm. Also da habe ich ein sehr differenziertes Bild.
Ja, ja. Ich weiß zumindest, dass Landräte, dass Sparkassenvorstände oft einfach Kraft ihres Amtes auch automatisch in anderen Aufsichtsräten von Baugenossenschaften, von Kliniken, von wie auch immer, automatisch drin sitzen, weil sie das Amt ausfüllen und weil man sich natürlich als Klinik Vorteile oder als Baugenossenschaft Vorteile erhofft, wenn der Sparkassendirektor oder der Landrat mit im Aufsichtsrat ist. Das würden die jetzt anders sehen und ist vielleicht auch anders gemeint. Aber
ist aber auch ein wichtiges Kriterium. Der Aufsichtsrat, und man braucht dort nur die aktiv die Presse lesen, wird ja selten mit Namen genannt. Der Aufsichtsrat bekommt seine Funktion. Also der Landrat sowieso ist jetzt im Aufsichtsrat. Mhm. Der Vorstandsvorsitzende von XY ist jetzt dort im Aufsichtsrat. Oder das heißt, die Funktion ist wichtig, weil ja gar keine Fachkompetenz gesucht wird, sondern eine Vertrauensposition oder eine Anerkennungsposition.
Ja. Dann möchte ich noch auf eins, das ist mir heute in der Vorbereitung eigentlich erst bewusst geworden. Ich wusste das gar nicht. Du bist noch beteiligt bei einem Schweizer oder mit einem Schweizer Unternehmen, das Connecting and Developing People macht, also Menschen verbindet und entwickelt. Wie bist du dazu gekommen?
Das hat sich aus meiner Telekom-Zeit ergeben. Die vielen Jahre, die ich da war, habe ich sehr viele Führungskräfte in schwierigen Situationen begleitet und habe sie in neue Positionen gebracht oder sie durften den Konzern verlassen. Das waren jedenfalls immer für die Betreffenden sehr dramatische Zeiten. Und das hatte mich schon interessiert, wer schafft das nicht, kann man das vorhersehen? Und hatte dort mit einem Berater zusammengearbeitet, der aus Basel kam und der sehr inspirierend war. Und mit diesem hatte ich viel Kontakt gehalten und aufgrund seiner Inspiration bin ich dort mit in eine assoziierte Partnerschaft gegangen, wenn es um Leadership-Fragen geht, weil dort die Fragen auf einer Metaebene gelöst werden und nicht im Klein-Klein, was mich selbst dann inspiriert.
Zwei Aspekte will ich bitte nochmal beleuchtet wissen von deiner Agentur mit dem Auf und Ab. Das eine ist die Förderung von Frauen. Ich weiß, dass dir das immer sehr am Herzen lag. Nun ist das ja nicht so leicht mit Frauen in Führungspositionen. Quoten ist eine blöde Regelung, finde zumindest ich. Aber dass sie dahin müssen, um andere Führung hinzukriegen, ist auch verständlich. Was hat dich an dem Thema so gereizt?
Vielleicht die Faszination Frau aus Männersicht, das war sicherlich der Anfang. Frauen und Männer sind sich ähnlicher, als sie denken. Also eine gute Frau und ein guter Mann haben die gleichen Eigenschaften, wie auch eine schlechte Frau und ein schlechter Mann die gleichen Eigenschaften haben. Und die Bandbreite innerhalb eines Geschlechtes, also die Bandbreite zwischen einem, sag mal, einfachen Mann und einem sehr gebildeten, eloquenten Mann, ist größer als zwischen einem gebildeten Mann und einer gebildeten Frau. Oder einer ungebildeten Frau und einem ungebildeten Mann sind sich sozial näher. Das heißt also, die Bandbreite innerhalb eines Geschlechts kann größer sein. Also Diversity ist nicht unbedingt immer eine Geschlechterfrage. Ich glaube, es geht hier auch ausgesprochen um Gerechtigkeit. Mhm. Die Qualifikationen sind ähnlich. Und die Eigenschaften, die man einer Frau zuschreibt, die gibt es ja auch in Männern. Also in jedem Mann steckt auch etwas Weibliches und in jeder Frau auch etwas Männliches. Also sind ja beide Rollen vorhanden. Was wir meinen mit ruhig bleiben, ein bisschen liebevolle Eigenschaften und so weiter, das sind ja die, man Frauen zuschreibt, aber die gibt es auch in Männern. Mhm. Und das brutalste Staatsoberhaupt in England war Queen Mary. Niemand war brutaler, hat mehr gefoltert und mehr hingerichtet als sie. Also eigentlich eine sehr männliche Eigenschaft in einer Frau. Aber es gibt eben auch Männer mit sehr weiblichen Eigenschaften. Was wir suchen, sind nicht der Mann oder die Frau, sondern wir suchen eher das, was wir als das Weibliche verstehen. Und das kann es in Männern geben wie in Frauen. Mhm. Natürlich überwiegend mehr in Frauen, aber es gibt es in beiden Geschlechterrollen.
Ja, ja. Weil wir das Mütterliche wollen?
Weil die Welt besser wäre, wenn wir nicht so viel Alpha-Typen hätten. Aber Alpha-Typen gibt es, es gibt auch Alpha-Frauen. Mhm. Von Margaret Thatcher angefangen bis andere damals, auch heute. Es gibt Alpha-Frauen, es gibt Alpha-Männer und wir wollen uns weder von einer Alpha-Frau noch von einem Alpha-Mann führen lassen, sondern wir wollen uns von jemandem führen lassen, der die weiblichen Komponenten mehr im Vordergrund hat.
Und dann hast du, das ist mein zweiter Aspekt in deinem Auf und Ab der Aufsichtsräte. Du warst jetzt WM-Regatta-Chef der Offshore-Races hier in Kiel. Es ist ja eine hohe, hohe Auszeichnung, wie ich empfinde, dass du seit Kindesbein segelst und WM-Regatta-Chef, da hängt schon was dran. Ich glaube, es waren
120 Boote mit ungefähr 1000 Seglern.
Ja, waren ja hier in Kiel und das hat ja um die Kieler Woche stattgefunden. Ich bitte dich mal, vielleicht einen blöden Vergleich zu machen. Im Segeln ging es immer so bergauf, zumindest in meiner Wahrnehmung. War vielleicht anders. Im Berufsleben hast du gesagt, ganz so ein Auf und Ab. Gibt es da eine Erklärung für, die du hast?
Ja, man zieht das ins Leben, was man fühlt. Und manchmal fühlt man nicht richtig. Man fühlt, dass einem was misslingt, dass man den Kunden verliert, dass das Geschäft dieses Jahr nicht so gut laufen wird. Man fühlt Dinge und man zieht dieses Gefühlte auch ins Leben. Und die große Kunst ist es, aus dieser Gefühlsspirale rauszukommen. Denn wenn man das fühlt und die Realität tritt ein, dann fühlt man das noch mehr und es tritt noch mehr Realität ein, bis man entweder ganz am Boden ist oder ganz im Himmel ist, je nachdem, wie rum die Spirale gerade dreht.
Ja. Das heißt, du versuch mal ein Bild nochmal zu malen. Das heißt, im Segeln hast du nie gezweifelt. Das geht einfach immer weiter. Und im Berufsleben hast du manchmal gedacht, Das ist jetzt hier aber auch der Wendepunkt nach unten.
Ja, also an alles, was man zweifelt, tritt auch negativ ein.
Ja, ja. Man wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Wer wird Weltmeister, ohne dran zu glauben? Das ist fast nicht möglich, würde ich behaupten.
Es ist nicht möglich, würde ich jetzt mal so klar sagen. Erst, man weiß es vorher. Und das Interessante ist ja auch, man hat eine Veranstaltung, ein Meeting, ein Treffen, ein schwieriges Gespräch. Und man ist vor der Tür und man greift an die Türklinke. Und in dem Moment spürt man, ob das gut wird oder ob es schwierig wird. Ja. Und dann geht man rein. Und so wie man das vor der Tür gespürt hat, ist es fast auch immer, wenn man reinkommt. Jetzt ist die Frage, bin ich Hellseher? Also ist man Hellseher? Spürt man das, weil man in die Zukunft gucken kann? Nein, niemand kann in die Zukunft schauen, sondern weil ich das in dem Moment so spüre, ziehe ich das Ergebnis nach. Ja. Und deswegen sollte man in so einen Raum nicht gehen, wenn man schon ein schlechtes Gefühl hat. Und wenn man in einen Raum geht und sagt, das beherrsche ich hier total und das wird wirklich gut werden, dann wird es auch so eintreten, weil man sein Gefühl in die Realität zieht.
Ja. Du kennst wahrscheinlich aus dem Jüdischen, gibt es diesen Talmud, also achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte, achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen, achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten, achte auf deine Gewohnheiten, sie werden dein Schicksal. Das wirst du kennen, also vielleicht nicht als Litanei, aber so, das ist das, was du meinst, ne?
Ja, habe ich mich fehlleiten lassen, es ist genau goldrichtig, weil das erste Wort, achte auf deine Gedanken, einen fehlleitet. Es ist nämlich nicht, was man denkt, sondern was man fühlt.
Okay.
Man denkt sich nicht durchs Leben, sondern man fühlt sich. Das sind diese Schmetterlinge im Bauch, wenn man liebt oder welche Gefühle es sind. Man fühlt sich durchs Leben. Und wenn es sich richtig anfühlt, dann wird es auch gut werden.
Ja. Ja.
Man kann mit seinen Gedanken nicht gegen die Gefühle.
Fühlte sich das an, Wettfahrtleiter bei der WM zu sein?
Gut.
War auch so.
Ja.
Ja.
Da fühle ich auch, dass ich jede Situation beherrsche.
Ja.
Es gibt dort wenig, was mich außer Kontrolle bringt. Eigentlich, würde ich fast sagen, nicht eigentlich.
Ja,
mir fällt nichts ein, was mich nicht so. Und es ist sogar umgekehrt. Je herausragender Situation wird, wenn ich die vielen Jahre zurückschaue, unerwartet aufkommender Sturm, Mastbrüche, Verletzte auf den Booten, was auch immer an Dramen dort passieren kann, bin ich dort im Kern erst in meine Kraft gekommen. Also in eine ganz große Klarheit, in der Krisensituation ziehe ich die Führung an mich. Deswegen war ich vielleicht auch so gerne in der Feuerwehr. Also immer wenn es unvorhergesehen wird, wenn andere anfangen, dass Panik aufkommt, komme ich überhaupt erst in meine Ruhe und in meine Kraft und Klarheit. Und das bringt mich in diese Führungsrolle in solchen Situationen. Und deswegen bin ich auch gerne bei den Regatten.
Ja, ja, hast du schon immer gemacht. Also Kieler Woche begleitet, seitdem wir uns kennen, würde ich sagen, hast du Kieler Woche begleitet. Aber eine WM und dann Regattaleitung. Und ich glaube, es waren gar nicht so einfache Verhältnisse. Wenn ich mich so richtig erinnere, war auch noch Sturm dabei. Ne?
Es waren Sturmtage dabei.
Ja.
Und auch dort im Nachhinein habe ich viel zu viel gefragt, weil ich nett sein wollte, weil ich den Weltpräsidenten einbinden wollte in meine Entscheidungen.
Ja.
Im Nachhinein habe ich zu viel gefragt. Ich hätte es gleich so machen sollen, wie ich es gefühlt habe.
Ja, ja.
In dem Moment, wo man fragt und man kriegt eine Antwort, muss man diese Antwort ja auch umsetzen.
Du hast dann aus meiner Sicht mit deinem beruflichen Leben was ganz Tolles gemacht, wie ich das so empfinde. Du hast einfach dir eine Auszeit gegönnt. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, mal einfach innezuhalten?
Die Idee hat sich mich gesucht. Also ich habe mir das gar nicht gesucht. Ich bin nach Südafrika gefahren Anfang 2020. Da war Corona schon im Anmarsch und da war schon ein Risiko, dass man nicht zurückkommen könnte. Und ich habe dieses Risiko provoziert, bewusst oder unbewusst, und bin dann über mehrere Monate mit geschlossenen Grenzen in Südafrika mit Blick über den Indischen Ozean an einem Haus hängen geblieben und hatte eine Auszeit und habe dann auch ganz losgelassen. Ich habe gesagt, ich komme jetzt sowieso nicht zurück, alle Grenzen sind geschlossen, alle Flüge eingestellt, und bin dann 4 Monate dort geblieben.
Ja, hat denn das verändert?
Ich hatte Zeit für mich selbst und konnte viel reflektieren. Ich habe ein Tagebuch geführt, aber gar kein Tagebuch über, mit dem, was an dem Tag passiert ist, sondern über meine Gedanken. Mhm. Und was ich vom Leben will. Und bin in eine große Dankbarkeit gekommen und verstanden, dass wenn die Dankbarkeit der Schlüssel ist, um alles im Leben zu verändern. Und man kann dankbar sein für vieles. In dem Moment, wo ich krank wäre, bin ich dankbar, wenn ich wieder gesund bin. Aber bin ich dankbar,
wenn ich krank
gesund, bin, wenn ich gesund bin, dass ich gesund bin? Ja. Wenn man eine Weile in Indien gelebt hat, ist man einfach dankbar, dass Trinkwasser aus dem Wasserhahn kommt. Ja. Bin ich hier dankbar, wenn ich hier den Wasserhahn aufdrehe, dass ich das trinken kann? Das tue ich nur direkt nach einer Indienreise. Ja. Also wir können dankbar für ganz vieles sein. Und ich habe dann angefangen, ein Dankbarkeitstagesbuch zu schreiben, wo ich manchmal auch nur reingeschrieben habe, ich bin dankbar, dass ich heute gesund bin. Oder ich bin dankbar, dass ich heute gute Gedanken hatte. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Dankbarkeit da ist. Und mit der Dankbarkeit und dieses Bewusstwerdens, dieses Dankbarkeitstagebuchs, haben sich meine Gefühle zum Positiven entwickelt, weil dann fühlt man sich besser. Und wenn man sich besser fühlt, jetzt hatten wir das Thema schon, kommen auch die besseren Dinge ins Leben. Und Dankbarkeit ist etwas, was auch ausgesprochen werden darf. Es ist etwas anderes, als wenn ich still abends sitze und sage, ich bin dankbar, dass ich heute hier bei Frank sitzen darf und ein solches Gespräch führen. Das kann ich denken. Es ist was anderes, wenn ich es ausspreche, und es muss gar keiner zuhören, aber dass die Worte meinen Mund verlassen und wieder über mein Ohr zurückkommen in den eigenen Kopf, kommt die Dankbarkeit auf einer anderen Ebene an. Also Dankbarkeit ist etwas, was man auch aussprechen darf, selbst wenn keiner zuhört, weil man selber zuhört. Ja.
Und triffst du bei mir einen ganz, ganz tollen Punkt im Moment, weil ich komme jetzt gerade aus so einer Bildungsreise aus Asien zurück und wir waren unter anderem auch 2 Wochen in Japan. Und Japan ist ja ein sehr wachstumsstarkes Land und die Dankbarkeitshaltung in Japan ist allgegenwärtig. Es gibt niemanden, der sich nicht bedankt. Es gibt niemanden, der wegguckt. Wir waren wirklich bei hochgestellten Persönlichkeiten eingeladen. Es gibt jemanden, einen Ken Honda, der hat über Geld geschrieben und auch der sagt, wenn du die Dankbarkeit hast, dass das Geld bei dir ist, wenn du die Dankbarkeit hast, dass du dein Geld ausgeben kannst, wenn du die Dankbarkeit hast, dann will das Geld auch wieder zu dir zurück, weil das Geld fühlt sich ja viel wohler bei dir.
So ist es.
Das habe ich natürlich am Anfang, also ich habe dieses Buch vielleicht vor 10 Jahren gelesen, habe ich gedacht, das ist auch eine Sichtweise, mein Lieber, das habe ich jetzt 10 Jahre lang nicht. Aber jetzt nur hatte ich die Freude, das zu erleben, das erklärt zu bekommen und das hat sich über die 10 Jahre schon aufgebaut, das hat sich jetzt eigentlich nur bestätigt, aber das ist für mich etwas ganz Elementares geworden, dankbar zu sein für das, das kommt. Also es gibt so eine Idee bei ihm, bei Ken Honda, diesen Geldschein zu küssen, wenn du ihn ausgibst. Und wenn du es nur so in Gedanken tust, dann musst du dich ja nicht an die Kasse stellen und ihn küssen. Aber du warst jetzt bei mir, vielen Dank, du darfst gerne zu 10 zurückkommen. Und heute weiß ich, dass er recht hat. Heute weiß ich das, vielleicht auch schon ein bisschen länger. Aber vor 10 Jahren war das für mich komisch. Nun interessiert mich das Thema ja immer, aber das habe ich nicht verstanden vor 10 Jahren. Das musste ich mir erarbeiten.
So. Ja, aber die Dankbarkeit ist der Schlüssel. Ja. Man kann es überall nachlesen. Es wird trotzdem zu wenig praktiziert.
Ja, ja. Hast du mal Paulo Coelho gelesen?
Ja. Einer meiner Lieblingsautoren.
Ja, in dem Alchemisten schreibt er so eine Begegnung. Der macht sich auf den Weg, weil er das Gold sucht. Also weil er irgendwie aus Mist Gold machen will. Und dann ist er in, ich glaube es ist Kairo, ist er in Kairo, das ist er bei einem Glashändler und sagt, wenn du Glashandel betreibst und wenn du daraus den Tee einschenken würdest, dann würden hier Leute zu Hunderten stehen, weil dann bist du nicht nur der Teehändler, du kannst dein Glas gleich mitverkaufen, den Leuten schmeckt es viel besser. Und dann sagt der Teehändler, ich weiß, dass deine Strategie funktionieren wird. Aber es würde ja mein Leben ändern. Ich hätte ja auf einmal zu tun. So bin ich einfach nur Glaswarenhändler und keiner will mich. Aber dann hätte ich zu tun. Und ich finde bei Paulo Coelho immer solche Passagen von, wenn du dein Leben ändern willst, musst du bereit sein dafür. Du kannst es ja jederzeit ablehnen, aber bring deine ordentliche Haltung mit.
Das Leben ist immer schön. Es ist da, uns was zu lehren, und auch Schmerz und Niederlagen sind Leben. Denn auch wenn es weh tut, weiß ich, dass ich lebe. Erst wenn nichts mehr weh tut, dann bin ich tot. Ja. Und dann war es das. Und das Leben besteht auch viel aus Träumen. Und die meisten verstehen das nicht. Also ich kann tagträumen. Was würde ich tun, wenn ich den Lotto-Jackpot gewinne? Ja. 30 Millionen. Ja. Dann kann ich mich zurücklehnen und träumen. Ich würde mir vielleicht hier noch ein Haus kaufen oder ein Boot. Und dann würde ich da Reisen machen. Ich kann tagträumen, was ich tun würde. Meine Wünsche alle erfüllen. Und dieses Tagträumen ist ein ganz wesentliches Merkmal des Lebens. Denn wenn man mit Menschen spricht, die am Lebensende sind, die nur noch eine Woche zu leben haben, die auf dem Bett liegen, die können nicht mehr tagträumen. Die können nicht sagen, wenn ich jetzt den Lotto-Jackpot gewinne, kann ich noch, weil die haben nur noch eine Woche oder einen Monat und sie wissen, es geht zu Ende. Und weil die nicht mehr tagträumen können, kommt etwas anderes hoch, nämlich, das war es jetzt. Und dann kommen die ganzen nicht erfüllten Wünsche hoch. Ich hätte gerne alle Menschen, die man nicht geküsst hat, alle Abenteuer, die man nicht gemacht hat, alle Reisen, die man nicht gemacht hat, alle Wünsche, die man nicht erfüllt hat, kommen als Schmerz hoch, weil man das nicht mehr kann. Und es geht nicht darum, ob man es wirklich getan hat, sondern ob man es versucht hat. Also in dem Moment, wo man es versucht hat und es ging nicht, ist alles im Frieden. Auch mit einem selbst, wenn man das Leben abschließt. Der Schmerz ist nicht versucht zu haben, ist der Schmerz. Und nicht das Scheitern. Also es versucht zu haben und es ist nichts geworden, lässt einen später in Frieden von dieser Welt gehen. Aber es nicht versucht zu haben. Und so war das auch mit mir, mit vielen Themen in meiner Aufsichtsratsvermittlung. Ich hatte viele Pläne und große, die ich auch alle probiert habe. Und einige davon wollten nicht funktionieren. Und ich bin im großen Frieden mit mir, dass ich es versucht habe.
Also dann noch so ein Wort zur Dankbarkeit, um das Thema für den Frieden abzuschließen. Es gibt einen Dankbarkeitsforscher in Deutschland, Piet van Bremen, kommt nicht aus Bremen, aber heißt halt Piet van Bremen, der hat mir beigebracht, dass Zufriedenheit, also Lebensglück, nur mit Dankbarkeit geht. Und Unzufriedenheit geht nur mit Undankbarkeit. Das ist ein Geschwisterpaar. Das heißt, sobald du dankbar bist, bist du auch zufrieden. Aber du kannst nicht zufrieden werden, wenn du immer meckerst. Also mit Undankbarkeit kannst du nicht dein Glück erreichen. Das ist das, was du eben mir anders erklärt hast. Von ich habe es versucht.
Sehr schön. Finde ich sehr gut.
Ja, genau. Das hat mich unheimlich bestärkt in meinem Tun. So wie du verrückte Dinge machst, versuche ich manchmal mitzuhalten. Dann sage ich, jetzt mache ich das Projekt noch und das Projekt noch, weil ich einfach denke, ich will wissen, bis wie weit ich es treiben kann. Das heißt ja nicht, dass ich es unbedingt realisieren muss, aber aus der Glückseligkeit, es versucht zu haben, kann ich so viel Kraft ziehen und dann gelingt mir manchmal das doch. So, und ich empfinde das Scheitern. Ich freue mich einfach, wenn Leute dann dazukommen, den Weg begleiten, wenn dann irgendwie das doch gelingt, wenn das nicht. Und wenn es nicht gelingt, dann habe ich es einfach versucht und dann zeigt es mir auch das. Ich habe jetzt das Glück, dass mir keine Erkrankung den Weg gezeigt hat, sondern mein Try and Error. Ich habe ja zu Hause eine Frau, die auch dann das eine oder andere Erkrankung hat. Die muss das so lernen. So, aber ich glaube, dass diese Irrwege von falschem Denken, von Erkrankungen, von ich versuche es und das ist gescheitert, das ist eigentlich das, was wir vom Leben lernen können. Das ist so meins. Ne?
Ganz sicher. Ich glaube, wir haben zwei Worte für einen guten Zustand, nämlich Zufriedenheit und Glück. Und für mich ist Glück immer flüchtig. Glück kommt auch von außen. Ich habe ein Lotto gewonnen, ich habe andere Dinge, ich bekomme ein Geschenk, das, mit dem ich nicht gerechnet habe. Das ist Glück. Das kommt von außen und das ist flüchtig und das kann auch wieder weg sein. Zufriedenheit kommt von innen und ist dauerhaft. Und ich kann auch zufrieden sein, im großen Frieden mit mir, mit dem Leben, mit allem, mit ganz wenig, also mit wenig materiellen Dingen, wo andere sagen, mein Gott, hat der wenig oder mein Gott, geht's dem schlecht. Oder ich kann sogar in einer schweren Erkrankung in meinem Frieden sein und mehr Frieden empfinden, Zufriedenheit, als jemand, der gesund ist und nach dem Glück jagt, das er nicht findet. Ja. Zufriedenheit ist eine innere Haltung.
Mhm. Genau. Und wenn wir jetzt unterstellen, dass Piet van Breeden recht hat, dass dann automatisch ich nur dankbar sein muss und dann kommt Zufriedenheit. Wie einfach ist das Leben? Ne?
Das Leben ist einfach, wenn man richtig hinschaut.
Ja. Vielen, vielen Dank. Zum Abschluss möchte ich, dass du, wie alle anderen Gäste auch, einen Wunsch ans Leben loswerden kannst. Also was wünschst du dir? Wir haben ja noch Krieg, das können wir wahrscheinlich nicht, aber gibt es so irgendwas, kann völlig wirr sein, aber was für dich nochmal ein Zustand wäre, wo du sagst, Mensch, dann wäre die Welt ein bisschen besser. Gibt es da was?
Frieden ist wichtig. Wir haben alle eine Sehnsucht nach Frieden im Kleinen, Frieden in der Familie, Frieden mit dem Ehepartner, Frieden im Beruf, mit dem Vorgesetzten, Frieden auch zwischen den Staaten. Ich glaube, Frieden ist ein ganz wichtiges Thema. Und jeder kann seinen kleinen Beitrag dazu leisten. Die Menschheit ist sehr breit gefächert. Ich glaube auch, dass Frieden der Wehrhafte hat. Also es gibt einen wunderbaren Psychologen, der sagt, sollen Jungs, wenn man Kinder hat, oder Männer gefährlich sein können? Und ich sage ja, weil jede Frau wünscht sich auch einen Partner an ihrer Seite, der gefährlich sein kann. Spätestens wenn sie mit einem Mann durch einen dunklen Stadtpark geht oder in gefährliche Situationen kommt, wünscht sich eine Frau einen Mann an der Seite, der gefährlich sein kann. Die große Kunst ist es, gefährlich sein zu können, aber es nicht zu wollen. Und das ist das, was den Frieden in die Welt bringt. Also, dass man wehrhaft ist, dass man gefährlich sein könnte, aber aus seinem Intellekt, aus seiner inneren Haltung heraus es nicht sein will. Das schafft Frieden.
Eckhard, vielen Dank für das schöne, inspirierende Gespräch. Ich glaube, wir haben uns jetzt einen Kaffee und vielleicht ein Stück Kuchen verdient. Was hältst du davon?
Kuchen wäre super.
Vielen Dank dir. Danke, danke.